Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch Amos.
Nun gehen wir weiter. Hier wird erwähnt als höchstes Maß, weil sie mit Dreschschlitten von Eisen gedroschen haben, das Land Gilead. Da müssen wir aufschlagen, 2. Könige 10, 32. Es geht um die Zeit von Hazael. Das ist übrigens der Hazael, der erwähnt wird in Amos 1, Vers 4. So werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden. In jenen Tagen begann der Herr abzuhauen unter Israel. Und Hazael schlug sie im ganzen Gebiet Israels, vom Jordan an gegen Sonnenaufgang, das ganze Land Gilead. Die Gaditer, die Rubeniter und die Manassiter von Aroer an, das am Fluss Arnon liegt, sowohl Gilead als Basan. Also die haben grausam gewütet unter den Israeliten im Gebiet von Gilead. Das ist jenseits des Jordans im heutigen Jordanien. Das gehörte damals zu Israel. Es war ein Gericht von Gott, aber Hazael hat das in eigener Bosheit getan. Und darum wird er zur Rechenschaft gezogen. Das kann man übrigens auch übertragen auf heute. Gott kann ein Volk brauchen, um ein anderes Volk zu strafen. Aber dieses Volk straft in eigener Bosheit. Es ist nicht besser als das andere Volk. Wird aber später auch von Gott zur Rechenschaft gezogen. Sehr wichtig, es ist ein göttliches Prinzip. Man meint immer, quasi wenn ein Volk das andere straft, dann sei das Volk, das straft, müsste eigentlich perfekt sein. Überhaupt nicht so. Wird aber auch zur Rechenschaft gezogen. Kann man zum Beispiel gerade in den Fragen, die in den letzten Jahren so beschäftigt haben, wie geht das mit Amerika und was haben die im Irak gemacht? Ja, Gott kann Amerika benutzen als Zuchtroute, aber Amerika ist deswegen nicht eine Nation mit weißem Hemd. Und auch diese Nation kann von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Nun, Hazael regierte von 842 bis 806, also Jahrzehnte vor Amos und seinem Dienst. Aber wir sehen, Jahrzehnte sind vergangen, die Menschen haben vergessen, ja, aber Gott hat nicht vergessen. Das ist sehr wichtig, auch wenn man die Geschichte sieht, da können Völker vor Jahrzehnten gewaltiges Unrecht getan haben und nie ist da eine Abrechnung gekommen für sie, aber Gott kann warten. Das muss nicht sofort kommen. Und so spricht nun Amos Jahrzehnte später: Das Vollmaß wurde dort erreicht, so werde ich ein Feuer in das Haus Hazaels senden und es wird die Paläste Ben-Hadads verzehren. Ben-Hadad kommt ja auch sonst in der Bibel vor, in 2. Könige. Das war der Vorgänger von Hazael. Er regierte 880 bis 842 vor Christus. Und ich werde den Riegel von Damaskus zerbrechen und ausrotten den Bewohner aus dem Tal Aven und den, der das Zepter hält, aus Beth-Eden. Wann hat sich das erfüllt? Nun, Amos wirkte um 762 vor Christus. Da gab es bereits im Osten ein Großreich. Gefürchtet, das war Assyrien. Aber für Assyrien war die Grenze nach Westen, das war der Euphrat. Ja? Und jetzt all diese Völker, die wir da besehen, die Syrer, die Libanesen, die Jordanier, die Philister, Juda, Israel, das sind alles Völker im Westen vom Euphrat, ja? Und jetzt kündigt Amos an, die werden alle unter das Gericht kommen. Und das ist dann auch geschehen in den 730er Jahren vor Christus, kamen die Assyrer rüber über den Euphrat und eroberten ein Volk nach dem anderen. Und so wurde 732 wurde Damaskus erobert, wurden die Aramäer überrannt und sie wurden deportiert nach Kir, das ist ein Ort im heutigen Zweistromland, Mesopotamien. Da haben wir am Schluss, und das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen, spricht der Ewige. Die Politik der Assyrer war ein unterworfenes Volk, das gefährlich und rebellisch ist, muss man deportieren von einem Ort an den anderen, um das Volk zu entwurzeln, um ihm so das innere Rückgrat zu brechen. Das hat funktioniert, diese Politik. Grausam und brutal. Und es war tatsächlich so, dass Tiglat-Pileser eben die Aramäer deportiert hat. Wir lesen in 2. Könige 16, Vers 7. Da sandte Ahas Boten an Tiglat-Pileser, den König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn. Komm herauf und rette mich aus der Hand des Königs von Syrien und aus der Hand des Königs von Israel, die sich wider mich erhoben haben. Und Ahas nahm das Silber und das Gold, das in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses sich vorfand, und sandte es als Geschenk an den König von Assyrien. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, und der König von Assyrien zog hinauf gegen Damaskus und nahm es ein und führte seine Einwohner weg nach Kir, und Rezin tötete er. Das ist die Erfüllung von dieser Prophezeiung. Und das ist nun sehr wichtig. In biblischen Zeiten hat man also erkannt, Amos ist ein richtiger Prophet. Alles, was er prophezeit hat über unsere Zeit, hat sich erfüllt. Er hat sich nie geirrt. Ein biblischer Prophet durfte nach 5. Mose 18 sich nie in einem Punkt irren. Sonst war er ein falscher Prophet, den der Herr nicht gesandt hat. Und das führte dazu, dass eben ein Buch nach dem anderen in Israel als kanonisches Buch von Gott her angenommen wurde. Es gab nie ein Konzil, wo man beschlossen hat, die und die Bücher gehören zum Alten Testament, sondern die wurden in ihrer Reihenfolge nach und nach akzeptiert, indem die Propheten als Propheten ausgewiesen waren. Wir werden sehen, bei den weiteren Völkern, hier wird nicht jedes Mal gesagt, die werden deportiert. Und zum Beispiel die Ammoniter, Moabiter und Edomiter, die auch hier vorkommen, die wurden, das wissen wir aus der Geschichte, von den Assyrern nicht deportiert, sondern die wurden einfach tributpflichtig gemacht. Aber bei denen sagt Amos nicht, sie sollen deportiert werden. Bei Damaskus hat er es gesagt und dort ist er auch gekommen. Und noch etwas Wichtiges, Kir, dieser Ort ist für die Aramäer sehr wichtig, denn in Amos 9, Vers 7 heißt es, an Israel gerichtet, seid ihr nicht wie die Kinder der Äthiopier, Kinder Israel, spricht der Herr, habe ich nicht Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt und die Philister aus Kaftor und die Syrer aus Kir? Also hier sagt der Prophet zu Israel, ihr müsst nicht denken, obwohl ihr das auserwählte Volk seid, dass die anderen Völker quasi für Gott keine Bedeutung haben. Es gibt Parallelen zwischen Israel und anderen Völkern, wo man sieht, wie Gott auch die anderen Völker im Laufe der Geschichte geführt hat. Und dann wird eben gesagt, genauso wie Gott Israel aus Ägypten heraufgeführt hat ins Land Kanaan, so hat er das auch mit anderen Völkern gemacht. Die Philister, die später in den Gazastreifen gingen, die wurden aus Kaftor, also aus einer Mittelmeerinsel, wurden die dorthin geführt. Also kann man auch in 1. Mose 10 nachlesen, in der Völkertafel. Die kamen also aus der Ägäis, zuerst nach Ägypten, und von Ägypten her wanderten sie so dem Mittelmeer entlang, die kurze Straße, nicht wie Israel durch die Sinai-Wüste, so zwischendurch, sondern am Mittelmeer entlang wandern sie in den Gazastreifen ein. Gott hat das so geführt, sagt er hier. Und die Syrer, die Aramäer, hebräisch, die hat er aus Kir, aus Mesopotamien, geführt, dass sie im heutigen Syrien ihren Platz einnehmen sollten. Und darum ist dann interessant, dass Amos 1 sagt, Gott wird sie als Gericht wieder zurückführen nach Kir. Und ausgerechnet dorthin wurden sie deportiert durch die Assyrer. So hat sich der Kreis für die Aramäer damals geschlossen. Übrigens ähnlich wie für Israel. Nicht wahr? Abraham kam aus Südirak, aus Ur in Chaldea, das Gebiet von Babylonien. Er ist ausgewandert und kam ins Land Kanaan. Er hat den wahren Gott angenommen und ihm gefolgt. Aber seine Nachkommen im Land Kanaan haben den wahren Gott verlassen und haben Götzen gedient. Und so hat später Gott das jüdische Volk unter Nebukadnezar wieder nach Babylon deportiert, in die babylonische Gefangenschaft. Für eine Zeit später durften sie wieder zurückkehren. Aber auch da hat sich der Kreis für das jüdische Volk geschlossen. Da, wo Abraham als Götzendiener einst war, dort kamen sie wieder hin als Götzendiener, wegen ihres Götzendienstes. Also, das Volk von Aram wird nach Kir in die Verbannung gehen. Nun gehen wir weiter zum nächsten Abschnitt. Es bildet wieder ein Gedicht für sich. Darum habe ich es im Text abgesetzt. 1, Vers 6. So spricht der Ewige, wegen drei Übertretungen von Gaza. Ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil sie Weggeführte in voller Zahl weggeführt haben, um sie Edom auszuliefern. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Gaza senden und es wird seine Paläste verzehren und ich werde den Bewohner von Asdod ausrotten und den, der das Zepter hält, aus Aschkelon. Und ich werde meine Hand zurückwenden gegen Ekron und so wird der Überrest der Philister untergehen, spricht der Herr, der Ewige. Also hier geht es nun um die Philister im Gazastreifen und im Gebiet darum herum. Die Philister im Alten Testament hatten fünf Hauptstädte. Es waren dies Gaza, 1 Vers 6 erwähnt und Vers 7. Dann Vers 8 Ashdod, zweite Verszeile Aschkelon, dritte Verszeile Ekron. Und eine fünfte Stadt wird hier nicht erwähnt, das ist Gat, die Stadt, aus der Goliath kam. Warum wird Gad hier nicht erwähnt? Es ist so, gerade in der Zeit von Amos hat König Ussia gegen die Philister gekriegt. Und unter anderem hat er eben Gad zerstört. Und es kann sein, dass Gad eben in der Zwischenzeit nicht so wiederhergestellt worden war, sodass es eben in der Prophetie nur noch um die vier Städte ging, die eben wirklich Festungen waren gegen die Assyrer, die um 735 eben auch das Gebiet der Philister erobert haben. In Verbindung mit der ganzen Geschichte des Gaza-Abzuges von Israel wird oft gar nicht beachtet, dass außer Gaza, das sich im heutigen Gazastreifen befindet, all diese anderen Städte, Ashdod, Aschkelon, Ekron und auch Gat, die befinden sich alle in relativ weitem Umfeld um den Gazastreifen herum. Ashdod zum Beispiel, südlich von Tel Aviv, die sind alle in israelischem Besitz. Das heißt, Israel besitzt auch heute den größten Teil des Philisterlandes in eigener Hand. Und im Vergleich dazu sind diese Siedlungen, die jetzt abgezogen wurden, das ist eigentlich ein sehr kleiner Teil von dem Philisterland, das aufgegeben wurde. Aber der größte Teil des Philisterlandes ist nach wie vor in israelischer Hand. Es wird dann gesagt, Vers 8, und so wird der Überrest der Philister untergehen. Es ist nicht so, dass die Assyrer eine Totalverwüstung gemacht hätten, damals um 735. Aber es hat nochmals einen Angriff gegeben in dieses Gebiet unter Sargon, König von Assyrien, im Jahr 721. Aber zum Beispiel später in der Makkabäerzeit wurde dieses Gebiet nochmals ganz massiv militärisch erobert. Aber wenn es hier heißt, und so wird der Überrest der Philister untergehen, so geht das noch weiter in die Zukunft, denn andere Propheten haben über die Endzeit dieses Gebietes gesprochen. Und da können wir ganz kurz aufschlagen, Zephania. Also einfach ein bisschen weiterblättern in den kleinen Propheten. Plötzlich kommt Zephania. Zephania 2, Vers 4. Ich mag mich so erinnern, wie ich vor einigen Jahren hatte ich Vorträge in Beirut, im Libanon. Und gut, wenn ich öffentlich in Gemeinden spreche in der arabischen Welt, passe ich immer sehr auf, wie ich spreche. Zum Beispiel auch in Ägypten, in Kairo oder Alexandria, in öffentlichen Gemeinden benutze ich zum Beispiel nie das Wort Israel, sondern spreche über das Volk Gottes. Ja, alle wissen, was gemeint ist. Aber wenn man öffentlich Israel anspricht, das kann sehr gefährlich sein. Und zum Beispiel in Kairo ist das normal, vor dem Gemeindelokal steht ein Polizist, bewaffnet, bewacht die Gemeinde. Da habe ich gefragt, ja, würde der schießen, wenn Terroristen reinkommen? Und dann selbstverständlich haben wir gesagt, nein, natürlich nicht. Also, nur so, man muss ein bisschen aufpassen, wie man spricht, aber dann im Privaten kann man dann sehr, kann man noch präziser reden. Da war ich in Beirut zusammen mit verschiedenen Arabern und habe dann diese Stelle vorgelesen, wir hatten über das Thema gesprochen, Gazastreifen. Die waren alle zutiefst entsetzt. Und ich denke, auch uns muss das entsetzen, was hier steht. 2, Vers 4. Denn Gaza wird verlassen und Aschkelon eine Wüste sein. Ashdod, am hellen Mittag wird man es vertreiben und Ekron wird entwurzelt werden. Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer. Ja, der Landstrich am Meer. Das ist der Gazastreifen, das Gebiet rundherum. Wehe den Bewohnern des Landstriches am Meer, der Nation der Kreter, eben weil sie ursprünglich von Kreta her, in Kaftor, eingewandert sind aus der Ägäis nach Ägypten und dann in den Gazastreifen. Wehe den Kretern, der Nation der Kreter, das Wort des Herrn kommt über euch, Kanaan, Land der Philister. Übrigens auf Arabisch ist Philister das gleiche Wort wie Palästinenser. Es gibt nicht wie bei uns zwei Wörter. Palästinenser und Philister ist sprachlich eigentlich das gleiche, aber im Arabischen haben wir wirklich den gleichen Ausdruck, Philistini. Kanaan, Land der Philister oder Palästinenser, und ich werde dich vernichten, dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Triften voll Hirtenzisternen und Kleinviehhürden werden. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Und sie werden darauf weiden und am Abend sich lagern in den Häusern Aschkalons. Denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihr annehmen und ihr Schicksal wenden. Und das geht nun auf die Endzeit. Immer wieder in den Propheten hat man diesen technischen Ausdruck, ich werde ihr Schicksal wenden oder ihre Gefangenschaft wenden. Und das weist immerhin auf die Zeit, wenn Gott in der Endzeit das jüdische Schicksal in einem Prozess, der seit 1882 mit der ersten Einwanderungswelle andauert, das Schicksal wendet. Und schließlich, letztlich wird dieser Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Das heißt, dieser Teil, dieser Drittel aus Israel, der die kommenden Gerichte überleben wird. Zwei Drittel werden ja durch den Angriff von Syrien umkommen. Sacharja 13, Vers 8. Und der Überrest des Hauses Juda, der übrig bleibt, wird das alles erben. Und es wird ein Landstrich sein für den Überrest des Hauses Juda. Nicht wahr? Schon 1957 hat die israelische Armee den ganzen Gazastreifen erobert. 1956, Sinai-Feldzug. Und dann 1957 haben sie den ganzen Gazastreifen an Ägypten zurückgegeben. Da hat übrigens niemand geschrien, die Ägypter sollen eigentlich das Land da frei machen, dass ein palästinensischer Staat entsteht. An Ägypten zurück. Und dann, im Sechstagekrieg 1967, als man Israel ausrotten wollte, hat man den Gazastreifen zum zweiten Mal erobert. Und dann nach und nach wird zurückgegeben. In der Hoffnung, es gibt Frieden. Aber es ist nicht das letzte Mal, dass er erobert worden ist. Ja, und dann möchte ich noch lesen aus Hesekiel 25. Das habe ich dort wohl auch vorgelesen, in Beirut. 25, Vers 15. Und das muss man nun wirklich lesen, indem man in den Augen hat, Hamas, Dschihad. Und so weiter, all diese Terrorgruppen. Vers 15. So spricht der Herr der Ewige, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und Rache geübt haben, mit Verachtung des Lebens. Also mit Verachtung des eigenen Lebens und Verachtung des Lebens der anderen. Übrigens, noch in Verbindung mit Terror, diese Verachtung des Lebens zeigt sich auch darin. Terroristen haben kein Problem, wenn bei ihren Terroranschlägen auch Muslime ums Leben kommen. Die sind völlig unbelastet vom Gewissen. Ich habe das gerade kürzlich im Koran die Stelle gelesen. Da heißt es, dass wenn im Dschihad, im Heiligen Krieg, Muslime getötet werden aus Versehen, so ist das keine Sünde. Und das entlastet völlig. Man will ja nicht die töten, aber wenn sie jetzt gerade dummerweise da im Bus sind und sterben, ist man wenigstens entlastet. Denn es ist Heiliger Krieg und er gilt den Ungläubigen. Also es ist wirklich in Verachtung der Seele, des eigenen Lebens und des Lebens der anderen. Seele und Leben ist das gleiche Wort. Verachtung des Lebens zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Ja, das sind genau die Worte, die Hamas braucht. Wir machen nie mit Israel Frieden. Israel muss zerstört werden und es gibt nie eine Zeit, wo wir die akzeptieren werden. In ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr, der Ewige, sieh, ich werde meine Hand gegen die Philister ausstrecken und werde die Kreter, wieder, weil sie aus Kreta kamen, ausrotten und den Überrest an der Küste des Meeres vertilgen. Auch da wieder deutlich der Gazastreifen. Und ich werde durch Züchtigung des Grimmes große Rache an ihnen üben und sie werden wissen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Rache über sie bringe. Ja, also sehr schlimm. Aber das zeigt uns wieder, die Prophetie geht letztlich immer bis in die Endzeit, bis zur Wiederkunft Christi. Aber im Wesentlichen hat sich das erfüllt, da in der Zeit, in der Generation von Amos durch die Assyrer. Wir gehen weiter zu Vers 9. Ein neues Gedicht über die Phönizier. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Tyrus, ja wegen vier, wende ich es nicht mehr ab. Weil sie weggeführte in voller Zahl an Edom ausgeliefert haben und nicht gedacht haben des Bundes der Brüder. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Tyrus senden und es wird seine Paläste fressen. Tyrus war die wichtigste Stadt der Phönizier damals. Noch früher war es Sidon, aber dann später hat Tyros die Hauptrolle übernommen. Nun, die Assyrer haben also auch den Libanon mit Tyros erobert und so hat sich das erfüllt. Hier wird besonders vorgeworfen, sie haben also Israeliten weggeführte haben sie an ein anderes Volk ausgeliefert und sie haben nicht gedacht des Bundes der Brüder. Nicht wahr? In der Zeit von Salomo gab es eine ganz spezielle Freundschaft zwischen Israel und Libanon. Und der König Hiram von Tyros hat ja das Zedernholz aus dem Libanon geliefert für den Bau des Salomonischen Tempels. Und weil die Phönizier außerordentlich geschickte Künstler waren, hat er auch viele Künstler geschickt nach Israel, um bei dem Bau des Tempels in dieser Hinsicht zu helfen. Das war quasi wie ein Brüderbund. Und dieser Brüderbund wurde später so grausam durch Feindschaft gebrochen. Also Gott sieht auch Freundschaften, die einmal da waren und die dann zerbrochen werden. Es ist ein schweres Vergehen in den Augen Gottes, wenn Freundschaften kaputt gemacht werden. Und so, wenn man denkt, das sind Jahrhunderte zurück, haben nicht gedacht des Bundes der Brüder. Gott überblickt die Geschichte und er vergisst nicht. Nun, die Assyrer haben Libanon erobert, aber später im 4. Jahrhundert ist Alexander der Große gekommen. Nein, zuvor noch. Am Ende des 7. Jahrhunderts hat König Nebukadnezar Tyros erobert. Die sind dann allerdings geflohen auf die Insel, da konnte er keine Beute machen. Aber er hat 13 Jahre lang Tyros belagert und dann zerstört. Und später hat Alexander der Große Neu-Tyros erobert auf der Insel. Und er war so grausam, der hat also 6000 Menschen erschlagen, 2000 wurden gekreuzigt und 30.000 wurden als Sklaven verkauft. Das war Alexander der Große. Brutal, grauenhaft. Aber es hängt zusammen mit dieser Sünde von Tyros. Dann Vers 11. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen von Edom, Südjordanien, die Heimat der Nachkommen von Esau. Merken wir, jetzt wird es enger. Vorher haben wir drei Nachbarn gehabt. Aber jetzt haben wir drei verwandtschaftlich mit Israel verbundene Völker. Ja? Die Edomiter waren Nachkommen von Esau, dem Bruder Jakobs, Stammvater Israels. Wegen drei Übertretungen von Edom, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil es seinen Bruder mit dem Schwert verfolgt hat und sein Erbarmen erstickt hat. Also die haben ihr eigenes Gefühl von Erbarmen gegenüber den Israeliten, das sind sie brutal über das eigene Gefühl hinweggegangen. Sein Erbarmen erstickt hat und weil sein Zorn beständig zerrissen hat, also wie ein Raubtier, und es seinen Grimm fortdauernd bewahrt hat, so werde ich ein Feuer nach Teman senden und es wird die Paläste von Bozra verzehren. Die Assyrer haben nach Amos Prophetie Edom auch erobert und später in der Geschichte, 400 bis 300 vor Christus, haben die arabischen Nabatäer dieses Gebiet erobert. Hier wird erwähnt Teman, Vers 12, und Bozra. Teman ist eine ganz südliche Stadt im Gebiet von Edom und Bozra eine ganz nördliche Stadt. Und so repräsentieren sie quasi das ganze Land Edom, von Süden nach Norden. Vers 13. So spricht der Ewige. Wegen drei Übertretungen der Kinder Ammon, ja, wegen vier wende ich es nicht mehr ab. Weil sie die Schwangeren von Gilead aufgeschlitzt haben, um ihre Grenze zu erweitern. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Rappa senden und es wird seine Paläste verzehren. und unter Lärmsignal am Tag des Krieges, unter Sturm am Tag des Sturmwindes. Und so wird ihr König in die Verbannung gehen und seine Fürsten zugleich, spricht der Ewige. Hier wird nicht das Volk in die Verbannung geschickt, sondern nur gewisse Personen, ja, aus der Oberschicht. Nun, grauenhafte Dinge, Kriegsverbrechen, die Schwangeren von Israeliten in Gilead wurden aufgeschlitzt, damit sie mehr Gebiet haben. Ein Aggressionskrieg, um das eigene Land zu erweitern. Und deshalb kam das Gericht auch über sie durch die Assyrer im Jahr 734 vor Christus. Ammon und danach folgt Moab, stammen von Lot ab. Ich gebe nur die Stelle an. Die Töchter Lots haben mit ihrem Vater Blutschande getrieben. Das war das Erbe, moralische Erbe aus Sodom, wo sie wohnten, gewohnt hatten. Und daraus sind zwei Söhne entstanden, aus dieser Verbindung. Und zwar, ja, 1. Mose 19 am Schluss, und da liest man in Vers 37, dass der eine hieß Moab, dies ist der Vater der Moabiter. Und dann Vers 38, und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben-Ammi. Dieser ist der Vater der Kinder Ammon, bis auf diesen Tag. Lot war ja ein Neffe von Abraham. Und so sind diese Völker, allerdings durch grauenhafte Blutschande, mit Israel verwandt und waren Nachbarn Israels. Haben sich so schrecklich verhalten und darum kam das Gericht über sie. In Vers 13 in der Mitte wird Rappa erwähnt. Das ist der alttestamentliche Name für das heutige Amman, die Hauptstadt von Jordanien. So werde ich ein Feuer in die Mauer von Rappa senden. Es wird seine Paläste verzehren. 2 Vers 1. So spricht der Ewige, wegen 3 Übertretungen von Moab, ja, wegen 4 wende ich es nicht mehr ab. Weil sie die Gebeine des Königs von Edom zu Kalk verbrannt haben, so werde ich ein Feuer nach Moab senden. Und es wird die Paläste von Keriot verzehren und Moab wird im Getümmel sterben. Und der Lärmsignal beim Schall des Schofarhorns. Und ich will den Richter aus seiner Mitte ausrotten und alle seine Fürsten mit ihm erschlagen, spricht der Ewige. Hier wird als besondere Tat der Rebellion die Grabschändung des Königs von Edom erwähnt. Nicht wahr? Das wurde auch immer wieder gemacht als Verbrechen in Kriegen, dass man Gräber entweiht hat und dann Tote exhumiert, ausgegraben hat, um quasi die Überreste noch zu schänden. In bösartiger Weise. Und da haben sie also den König von Edom so geschändet, dass sie seine Knochen aus dem Grab geholt haben, verbrannt haben. Das ist noch ein gutes Argument dieser Vers gegen Kremation. Dass Gott Kremation als Schändung des Körpers betrachtet. Gott sagte Adam nicht, du sollst zur Asche zurückkehren, sondern zum Staub. Das ist nicht das Gleiche. Ja, und das wird also hier erwähnt, diese Grabschändung als Sünde, mit der das Maß vollgemacht wurde. Und so sollte auch durch Tiglat-Pileser das Gericht über Moab kommen. Ja, jetzt haben wir Pause verdient, oder? Wir haben den Anfang des Buches Amos jetzt schön Vers für Vers durchgearbeitet. Es war nicht mein Ziel, das ganze Buch heute Nachmittag so zu behandeln. Mir ist wichtig, bei jedem Prophetenbuch, das wir jetzt durchnehmen, gewisse Teile wenigstens detailliert anzuschauen, um auch Hinweise zu geben, wie liest man ein solches Buch, wie geht man ganz konkret im Detail daran heran. Und auf der anderen Seite möchte ich zeigen, wie betrachtet man ein Bibelbuch in der Übersicht, sodass man eben auch eben wirklich den Wald sieht und nicht nur die Bäume. Beides ist wichtig. Wir müssen die Bibel mit dem Fernrohr und mit dem Mikroskop lesen. Also wir fahren weiter mit dem Mikroskop und kommen jetzt zu Kapitel 2, Vers 4. Jetzt sehen wir, zuerst waren es die Nachbarn, dann die Stammesverwandten und jetzt kommt es zu Juda, zum Volk Gottes selbst. Aber noch nicht Israel, das kommt ganz am Schluss, die 10 Stämme, denn ein Dienst an den 10 Stämmen war die Hauptsache des Dienstes von Amos. Und darum, also die Hauptsache kommt ganz, ganz am Schluss. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Juda, ja, wegen 4 wende ich es nicht mehr ab. Weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben und weil ihre Lügen sie verführt haben, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Und so werde ich ein Feuer nach Juda senden und es wird die Paläste Jerusalems verzehren. Das Südreich ist im Visier und nun zum ersten Mal wird hier die Tora erwähnt. Das Gesetz des Ewigen, die Tora des Herrn. Die anderen Völker hatten die Tora nicht, denn nur Israel hat die Bibel bekommen. Die Tora sind zunächst die 5 Bücher Mose. Aber hier wird nun dem Volk Gottes vorgeworfen, sie haben das geschriebene Gesetz verworfen und ihre Pescha, also die Rebellion, ist nicht nur eine Rebellion gegen das, was Gott dem Menschen ganz allgemein als natürliches Gesetz ins Gewissen gegeben hat, sondern sie haben das geschriebene Wort Gottes verworfen und das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber das können wir natürlich wieder jetzt sehr direkt anwenden auf unser Land und auf unsere Kultur. Denn im 20. Jahrhundert ist eine sehr breite Verwerfung der Bibel als Wort Gottes geschehen. Schon lange zuvor wurde das vorbereitet durch die Aufklärungsphilosophen. Die haben begonnen, die Bibel als Autorität zu verwerfen. Aber so in intellektuellen Kreisen. Und dann kam das rein ins Theologiestudium. Ganz deutlich im 19. Jahrhundert schon kam die Bibelkritik da hinein. Und über die Bibelkritik im Studium kam das auch in die Kirchen. Aber heute kann man sagen, hat diese Bibelkritik wirklich die breiten Massen erreicht, sodass der normale Mann auf der Straße für ihn ist klar, die Bibel ist voller Fehler, sie hat keine Autorität, auf keinem Gebiet. Weder geschichtlich, noch moralisch, noch geistlich, wenn es um die Frage des Heils geht und so weiter. Und was wir auch sehen ist, dass diese Bibelkritik heute auch immer mehr in die evangelikalen Gemeinden hineinkommt. Dass also selbst in Ausbildungsstätten, die als bibeltreu gelten, Bibelkritik bereits gelehrt wird. Und damit wird quasi die Autorität des Wortes Gottes untergraben. Das entspricht dem, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und dann hat das natürlich praktische Konsequenzen und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Wenn die Bibel uns theoretisch nicht mehr als Gottes Wort gilt, dann werden wir bei den einzelnen Aussagen natürlich schnell ein Problem haben und sagen, ja, das kann man heute nicht mehr so praktizieren. Oder in unserem sozialen Kontext ist das nicht mehr akzeptabel. Ja? Aber das führt dann eben zur praktischen Bibelkritik. Die erste ist die theoretische Bibelkritik, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und das führt zur praktischen Bibelkritik, dass man so lebt, wie man will. Weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Und natürlich hat man dazu ganz schöne Erklärungen, warum das jetzt eben nicht mehr so, vielleicht für eine andere Zeit gut war, aber heute nicht mehr. Oder man darf das nicht so eng sehen, ja? Das ist dann schon fundamentalistisch, wenn man das so genau nehmen würde. Ja, das sind diese Lügen in der nächsten Verszeile. Und weil ihre Lügen sie verführt haben. Das ist die Lüge, die das Gewissen beruhigt gegenüber theoretischer und praktischer Bibelkritik. Aber dann bleibt das Gericht und so werde ich ein Feuer nach Juda senden. Unter Sanherib gab es eine furchtbare Invasion in Juda. Etwas später als bei den Nationen, die wir vorhin behandelt haben, das war rund um das Jahr 700 herum, unter König Hiskia. Und es gibt eine assyrische Eroberungsliste mit über 40 Städten, die erobert wurden damals. Aber dann kam Sanherib bis an das Tor Jerusalems. Hiskia, der fromme, treue König, hat gebetet und schließlich hat Gott die Armee geschlagen und sie mussten abziehen. Jerusalem wurde nicht erobert. Gott hat wegen Hiskias Treue Gott gegenüber hier noch aufgeschoben. Also die Paläste Jerusalems wurden nicht verzehrt. Das kam erst später als schließlich Nebukadnezar. Er hat die Assyrer geschlagen. Und dann hat er Jerusalem erobert, 605 bis 586 vor Christus. Und dann im Jahr 586 sind die Paläste Jerusalems verzehrt worden vom Feuer. Aber wir sehen, alles erfüllt sich. Nun kommen wir zum letzten, eben zu den 10 Stämmen selbst. Vers 6. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Israel, ja, wegen 4, wende ich es nicht mehr ab. Und nun folgen 7 Sünden, die konkret aufgezählt werden. Ja? Also das Vollmaß der 4 war schon längst überschritten. Weil sie den Gerechten für Geld verkauft haben und den Armen um ein paar Schuhe. Das gehört zusammen. Hier steht Armer parallel für den Gerechten. Also sie haben solche, die es nicht verdient haben, eben um Geld verkauft. Dann zweitens, sie, die danach lechzen, dass Staub der Erde auf das Haupt des Hilflosen kommt. Also Reiche, die nicht genügend sich danach sehen können, dass andere verarmen zu ihren Gunsten. Das ist auch etwas, was wir kennen, ja? Das kann auch gegen Firmen gerichtet sein. Dass man hofft, bis sie endlich eingehen, damit man seine eigene Position verstärken kann. Und die den Weg des Geringen beugen, Vers 3, also ungerechte Urteile vor Gericht erwirken. Viertens, und ein Mann und sein Vater gehen zu demselben Mädchen. Also sie treiben Prostitution. Und das Grauenhafte, es ist sogar eigentlich eine Inzucht, die da stattfindet. Eine Blutschande. Um den Namen meiner Heiligkeit zu entweihen. Das kommt dazu, das ist das 5. Vergehen. Dann, und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, neben jedem Altar. Und 7. Und Wein von Strafgeldern trinken sie im Haus ihres Gottes. Das wären 7 Punkte. Und dann sagt Gott, und doch hatte ich, im Hebräischen betont, und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet. Die Amoriter waren das Hauptvolk der Kanaaniter. Und hier steht Amoriter für all die Kanaaniter, die unter Josua vertrieben worden sind, dass Israel ein Land bekommen durfte. Gott hat ihnen dieses Land gegeben, nicht sie selbst. Und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war. Starke Städte. Und er war stark wie die Eichen, und ich vernichtete seine Frucht von oben und seine Wurzeln von unten. Und doch hatte ich euch heraufgeführt aus dem Lande Ägypten und hatte euch in der Wüste geleitet, 40 Jahre, um das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich ließ aus euren Söhnen aufstehen als Propheten und es euren jungen Männern als Nasiräer? Ist es denn nicht also, ihr Kinder Israel, Spruch des Ewigen? Aber ihr habt den Nasiräer veranlasst, Wein zu trinken. Nasiräer haben freiwillig auf gewisse Dinge im Leben verzichtet, um sich Gott dadurch zu weihen. Sie haben keinen Wein getrunken und so weiter. 4. Mose 6. Aber man hat die versucht, die um Gottes Willen auf Dinge verzichten wollten, um sich Gott besser hinzugeben, die hat man dazu überredet, eben es so richtig easy zu nehmen. Ja? Aber ihr habt den Nasiräer veranlasst, Wein zu trinken. Und den Propheten habt ihr befohlen, indem ihr spracht, ihr sollt nicht prophezeien. Und jetzt kündet Gott das Gericht an. Siehe, ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen niederdrückt, der voll Garben ist. Das ist die Ankündigung des Gerichts. Und jetzt kommen 7 Punkte von Einzelgerichten. Also das entspricht diesen 7 Sünden, entspricht nun das 7-fache Gericht. Und die Zuflucht wird dem Leichtfüßigen entgehen. Und der Starke wird seine Kraft nicht festigen können. Und der Held wird sein Leben nicht retten können. Und der, der den Bogen hält, wird nicht dastehen können. Und der Leichtfüßige wird sich nicht retten können. Und der auf dem Pferde Reitende wird sein Leben nicht retten können. Und der mutigen Herzens ist unter den Helden, wird nackt fliehen an jenem Tag. Spruch des Ewigen. Und damit ist dieser erste Teil am Ende.
Sie hörten soeben von Roshi Libi den 2. Teil des Themas Einführung in das Buch Amos.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den 2. Teil. Den 3. Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de. Oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.